Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment & Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host, Kevin Hackel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblings-Finance-Podcasts Payment & Banking. Heute ist der liebe Manja bei uns zu Gast, oder ich möchte fast sagen, ich bin bei ihm zu Gast. Wir sitzen gerade hier im schönen Berlin-Mitte, bei bestem Wetter im Podcast-Studio von Banksware. Manja, vielen Dank, dass du uns heute eingeladen hast und dir Zeit genommen hast für die nächste Dreiviertelstunde, Stunde, um ein bisschen auf dich zu schauen, was Banksware macht und wo die Reise hingeht.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist und auch trotzdem auch nochmal hier vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Wir hatten da schon, glaube ich, länger drüber gesprochen, dass wir das mal gemeinsam was aufnehmen. Umso mehr freue ich mich, dass es dann heute auch klappt und dass du hier auch bei uns im Office hier in Invalidenstraße bist.
Ich freue mich auch total. Banksware ist, glaube ich, den meisten unserer Zuhörerinnen ein Begriff. Ihr macht Embedded Lending. Miriam, eine eurer Co-Founderinnen, ist ja auch Gründungsmitglied von Payment & Banking. Du darfst gleich noch was zu Banksware sagen, aber für die wenigen Leute da draußen, die dich noch nicht kennen, ich würde gerne die ersten Minuten nutzen, um ein bisschen auf dich zu schauen und vielleicht schaffe ich es, dich in Verlegenheit zu bringen mit einer kleinen Anekdote. Ich bin, und das muss irgendwie ein paar Wochen oder Monate nach eurer Gründung gewesen sein, mit einem eurer Co-Founder abends ein Bierchen trinken gewesen und danach sind wir noch in eurem alten kleinen Banksware-Office in der Reinhardtstraße abgestiegen. Ja, genau. Und wir haben halt so ein bisschen gequatscht, wie es angelaufen ist und wie es losging. Und korrigier mich, ich glaube, du warst Hire Nummer 1. Und mir hat einer der Gründer erzählt, ja, wir haben da einen super Typen geheiert. Der kommt zwar nicht aus dem Finance-Bereich, aber den gibst du was, der macht das, der läuft los, der ist Eigeninitiativ. Und der ist richtig stark unterwegs. Und ich glaube, die Vorschusslorbeeren waren nicht so groß, weil heute bist du Chief Revenue Officer?
Ja, Chief Commercial Officer.
Chief Commercial Officer, also eine steile Karriere. Und Mandy, hol uns mal so ein bisschen ab. Wo kommst du her? Du bist ähnlich wie ich fachfremd in der Finance-Welt gelandet und bist zu Banksware gekommen und dann deinen rasanten Aufstieg in der Company, denn da musst du natürlich auch noch ein, zwei Worte drüber verlieren.
Ich meine, gerne, es macht mich total verlegen, muss ich ehrlicherweise sagen. Genau wie du auch schon gesagt hast, wird total branchenfremd. Ich glaube, eine der Anekdoten, die ich dann auch immer bei uns tatsächlich im Onboarding hier bei Banksware immer erzähle, ich wusste nicht mal, was KYC ist, als ich bei Banksware angefangen habe. Also es war komplett, ich hatte absolut gar keine Ahnung von Financial Services, Banking im Allgemeinen. Ich muss tatsächlich auch sagen, lustigerweise habe ich früher mal gesagt, ich werde niemals in dem Bereich arbeiten wollen. Ja, aber es ist komplett anders gekommen. Ich habe tatsächlich viel auch im Studium, viel im Bereich Mobilität und in der Automobilindustrie gemacht. Mich hat es enorm interessiert, vor allem auch aus dem Hintergrund, dass die Industrie vor allem irgendwie rund um 2015, 16, 17 auch wirklich viel im Wandel war. Wenn man jetzt in Richtung Electric Vehicles denkt, autonomes Fahren, Connectivity und so weiter. Und für mich war es immer faszinierend, Teil einer Gruppe von Menschen zu sein, die mehr oder weniger darüber entscheiden beziehungsweise shapen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mir fällt das deutsche Wort gerade tatsächlich nicht ein, wie wir uns von A nach B bewegen in der Zukunft. Mhm. Und das fand ich tatsächlich immer sehr, sehr spannend. Und das ist der Hintergrund, warum ich sehr viel in der Industrie gemacht habe. Das mit Banksware war tatsächlich pure Luck. Also ich habe die Jobausschreibung auf LinkedIn gesehen zu dem Zeitpunkt. Da stand ein Easy Apply. Ich habe es versucht und dann hatte ich auch mein erstes Interview. Und ich hatte, glaube ich, das Glück zu dem Zeitpunkt, dass meine damalige Freundin Investorin war im Fintech-Bereich. Mhm. Und sie kannte halt natürlich auch Miriam, RatePay und die Story dahinter und so weiter. Meinte auch, das Thema, was sie da gerade angehen, ist ein super Topic. Du kommst auch in ein Gründerteam, das sehr, sehr erfahren ist. Weil mein Ansatz war tatsächlich auch immer, in der Unternehmensberatung zu sein. Die Phase nenne ich immer so Build Your Toolbox. Mhm. Also wirklich C-Level-Exposure, unter Druck arbeiten, Deadlines haben und so weiter und so fort. Dann im nächsten Schritt Build A-Venture. Also wirklich relativ früh irgendwo reinzukommen, von der Pike auf zu lernen, wie man ein Unternehmen aufbaut und dann im nächsten Schritt build your own venture. Und das war so grundsätzlich die Idee. Ich hätte damals niemals gedacht, dass es mit Banksware dann in die Richtung dann auch läuft. Ich habe tatsächlich, ich habe davor in München gewohnt, jahrelang noch meine Wohnung in München gehabt, weil ich nicht wusste, ob ich dann irgendwann doch noch zurückgehe nach München. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile 6 Jahre in Berlin und bin super glücklich, hier zu sein, auf jeden Fall.
Und wir sind glücklich, dass du der Finance-Branche zumindest jetzt noch treu geblieben bist. Aber erzähl mal, du hast ja vorhin gesagt, finde ich super, du wusstest zu Beginn gar nicht, was KYC ist. Jetzt bist du auf einem ganz anderen Level unterwegs. Kannst du dich noch zurückerinnern, was war irgendwie so deine Erwartungshaltung zum Start bei Banksware und inwiefern hat sich die erfüllt oder wie ist das auch ein bisschen anders gekommen, als du dir gedacht hast?
Genau, also mein Wunsch war ja natürlich irgendwo relativ früh anzufangen, auch aus dem Hintergrund, dass du halt wirklich multidisziplinär unterwegs bist. Ne? Vor allem, wenn du am Anfang dazukommst, musst du ja, you have to wear many different hats. Du musst irgendwie ein bisschen Vertrieb machen, du musst gegebenenfalls auch gucken, ob weitere Leute dazu zu hiren, Verträge lesen, Kooperation mit unserem allerersten Bankpartner damals, der VVRB, die erste Finanzierungsrunde zu raisen, all das, du bist am Ende des Tages auch, ich mag den Ausdruck nicht, Mädchen für alles, aber Mädchen Junge für alles, würde ich jetzt einfach mal sagen, machst halt am Ende des Tages wirklich alles und lernst halt von der Pike auf, wie es geht. Und das war natürlich auch mein Vorteil, ne? Komplett branchenfremd dazugekommen, von Anfang an wirklich alles mitbekommen und auch alles gelernt. Und eine Sache, die ich natürlich sehr stark aus der Beratung gelernt habe, ne? Du bekommst ein Projekt, du musst dich extrem schnell reinfuchsen, enorm viel dazulernen, Expertise aufbauen und die Skills, die ich da für mich persönlich dazu gewonnen habe, hat mir dann natürlich auch enorm geholfen, auch beim Start bei Banksware. Und genau, waren so die ersten, würde ich sagen, die ersten Monate und vielleicht auch das erste Jahr bei Banksware.
Super spannend und lass uns jetzt gleich mal bevor wir nochmal im Detail drauf schauen, was du machst, was es bedeutet, bei Banksware auch CCO zu sein, was da für Aufgaben dazugehören, lass uns einmal ganz kurz abstecken, was Banksware genau macht und was es nicht macht. Vielleicht darf ich eine kurze Einleitung machen und du korrigierst es dann einfach. Ihr seid Embedded Lending Anbieter, also ich würde es so beschreiben, ihr enabled andere Plattformen mit Kreditvergaben, also es kann jetzt beispielsweise eine E-Commerce-Plattform sein. Ein Case, den ich sehr spannend finde, ist Lieferando. Also da haben wir viel im Gastrobereich, die logischerweise wird mal ein Ofen kaputt oder ein zweiter muss angeschafft werden, die einfach mal Cash brauchen, was vielleicht aus dem täglichen Tagesgeschäft nicht kommt. Und klassischerweise Branchen, die über dem klassischen Bankenweg wahrscheinlich keinen oder nur sehr schwierigen Kredit bekommen würden, da geht ihr rein, also in den klassischen Underbanked Sektor. Erzähl uns mal, was ihr da genau macht, wie ihr das macht und was ihr vielleicht auch nicht macht. Thema, ich glaube, da habt ihr euch auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Vergebt ihr selber Kredite, vermittelt ihr die, dass wir einmal schön abstecken, wo wir da unterwegs sind?
Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind tatsächlich gestartet 2020 und da war das Thema Embedded Finance, Embedded Lending gar nicht ein Begriff an sich. In den ersten Folien, vor allem auch in Richtung der Seed-Finanzierung, die wir damals geraced haben, haben wir es immer ein White Label Merchant Cash Advance genannt.
Okay.
So sind wir gestartet. Dann kam natürlich die ganze Welle mit Embedded Finance, wo wir mit unserem Produkt und auch mit dem Setup natürlich genau das gemacht haben und auch das sehr gut reingepasst haben. Natürlich sind wir dann mit der Welle entsprechend auch mitgeschwommen. Und am Anfang hatten wir auch wirklich Ideen wie, okay, wir bieten irgendwann Accounts, Cards und so weiter an. Aber du weißt, wie es ist. Am Ende des Tages ist es immer sehr wichtig, wirklich auch einen Fokus zu legen. Deswegen haben wir uns sehr, sehr stark auf das Thema Lending, also wirklich der Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen fokussiert. Ich glaube, ein Aspekt, den du gerade angesprochen hast, das Thema Underbanked und vor allem auch Segmente, die in der Regel underbanked sind. Was ist so ein bisschen der Hintergrund? Warum sind die eigentlich underbanked? Fangen wir da mal gegebenenfalls
an. Guter Punkt, ja.
Für viele Banken sind halt natürlich Kleinstkredite enorm schwierig abzubilden, in einer sehr effizienten Art und Weise, vor allem wenn es in Richtung Kosten geht, bezüglich der Finanzierung. Du brauchst gegebenenfalls irgendwie alles rund um Kosten in der Risikoprüfung, Kosten für Bankberater, Bankberaterinnen und so weiter und so fort. Die Systeme sind nicht automatisiert. Dementsprechend ist es am Ende des Tages auch für eine Bank aus einer rein Kosten- und Effizienzperspektive relativ schwierig, kleinere Kredite zu vergeben. Das ist so im ersten Schritt. Dann hast du halt natürlich auch Segmente, die für Banken in der Regel jetzt nicht so attraktiv sind. Ne? Es gibt so Statistiken, also die es immer mal wieder gibt, da, die Restaurants halten in der Regel 4 bis 5 Jahre. Und dann geht es eigentlich gegebenenfalls in Insolvenz oder sie laufen in Schwierigkeiten rein. Deswegen ist es entsprechend auch für Banken dann auch natürlich nicht so interessant, grundsätzlich als Segment. Ich finde es immer tatsächlich sehr, sehr lustig auch, dass wir immer wieder auf das Thema der Kooperation mit Lieferando angesprochen werden, weil es natürlich vielen im Kopf hängen bleibt. Das war unsere allererste Kooperation tatsächlich.
Ah, tatsächlich. Und, ja, genau, und sehr greifbar für die Leute. Ne? Ich glaube, jeder hat zu Hause schon mal bei Lieferando bestellt oder nicht nur einmal.
Ja, genau. Genau. Und das, und was wir tatsächlich machen wollten mit dem Ansatz, den wir gefahren sind, indem wir natürlich unser Produkt integriert haben in dem Plattform-Ökosystem, war natürlich unser Promise, entsprechend in der Risikovergabe extrem schnell zu sein und sehr kosteneffizient. Das ist das eine. Und das andere natürlich aufgrund von sogenannten Debt-Facilities, die wir haben, wo wir natürlich deutlich mehr ins Risiko gehen konnten als eine Bank. Ja. Dementsprechend konnten wir natürlich auch Underbanked-Segmente bedienen und da entsprechend Finanzierungen anbieten. Und für uns war es immer sehr, sehr klar, dass wir am Ende des Tages irgendwann aufhören werden, selber Kredite zu vergeben aus unseren eigenen Büchern heraus. Mhm. Wir waren ja, warum haben wir das grundsätzlich gemacht? Wir hatten ja auch ein Modell ganz am Anfang mit der VVRB, wo wir mehr oder weniger gesagt haben, hey, okay, die VVRB finanziert es. Wir machen am Ende des Tages die Antragsstrecke, die Aggregierung der Daten und fahren auch die Analysen und am Ende des Tages entscheidet es dann die VVRB und die Kredite werden entsprechend finanziert. Da haben wir aber relativ schnell gemerkt, okay, die Risikobereitschaft ist nicht da, was ich auch vollkommen verstehen kann aus der Bankenperspektive, ist natürlich auch nochmal ein anderes Segment und haben uns dann entschieden, okay, wir raisen unsere eigene Debt Facility und finanzieren diese Kredite selber. Und damit wir halt am Ende des Tages, you are the master of your own destiny, right? Und kannst es am Ende des Tages mehr oder weniger für dich selber entscheiden. Und die Idee war das, dadurch natürlich über die nächsten 3, 4, 5 Jahre ein gewisses Track Record aufzubauen, dass wir dann wieder ready sind, auf Banken zuzugehen und zu sagen, hey, wir haben extrem viel dazugelernt. Wir wissen ganz genau, wie das Thema Embedded Lending anzugehen ist. Wir wissen ganz genau, was wir mit Plattformdaten per se machen können. Ja. Für viele Banken ist es natürlich auch schwierig, ja, Plattformdaten zu konsumieren. Ja. Denn du hast zum Teil nicht mal die Dateninfrastruktur hier und da dafür. Und im nächsten Schritt, was machst du dann eigentlich mit den Daten? Ja. Und da haben wir natürlich über die Jahre eine enorme Expertise aufgebaut, wissen ganz genau, wie wir mit den einzelnen Datenpunkten umgehen, haben extrem viel auch in unsere Dateninfrastruktur aufgebaut, investiert und sind dadurch natürlich jetzt in der Lage, auch mit Banken zusammenarbeiten. Und für uns, das hat man ja natürlich auch hier und da in den Medien auch gelesen, na, wir haben auch für die Kleinstkredite, sind wir praktisch in einem Forward-Flow-Facility, das heißt, wir forwarden die Kredite mehr oder weniger auf eine Bilanz von der Bank. Ja. Und das ist jetzt der Schritt, den wir letztes Jahr begonnen haben. Und dadurch hat sich jetzt bei uns natürlich auch nochmal viel, viel verändert. Viel verändert in der Hinsicht, was wir auch natürlich gemerkt haben im Plattform-Ökosystem. Jeder Embedded-Lender, der jetzt da draußen ist, hat ein Produkt, maximal 2 Produkte. Und versucht, alle SMEs, die wirklich auf diesen Plattformen sind, in dieses eine Produkt reinzupushen.
Was meinst du mit 1 oder 2 Produkte?
Also 1 oder 2 Produkte, zum Beispiel ein Klassiker ist ein sogenannter Merchant Cash Advance. Ja, das ist ein Merchant Cash Advance, ist am Ende des Tages eher vom Pricing her deutlich höher und man geht, sagen wir mal, in das Mid-High-Risk-Segment rein. Ja. Und dadurch, was entsteht, ist, man ist zum Beispiel auf einer Plattform und bietet einem A-Kunden, was jetzt so das Rating betrifft, einen sehr, sehr guten Kunden, ein Merchant Cash Advance Produkt, was dann viel zu teuer ist im Vergleich zu der Hausbank und dadurch ist es auch dann für viele auch unattraktiv. Das heißt, mit 1 oder 2 Produkten kannst du nur einen Bruchteil der Plattform am Ende des Tages bedienen. Ja. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel auch letztes Jahr entschieden, mit der HVB enger zusammenzuarbeiten, weil wir halt gesagt haben, für größere Kreditsummen, für Kreditsummen von 250.000 Euro bis zu 5 Millionen Euro und bald bis zu 10 Millionen Euro, brauchst du am Ende des Tages eine Bank, die natürlich auch, sagen wir mal, die Power dahinter hat, ja, also die Balance Sheet auch stellt, ja, das ist number one. Und number two natürlich auch mit dem Pricing reinkommt, das deutlich attraktiver ist im Vergleich zu einem Merchant Cash Advance. Klar. Und dann ist halt der Weg zur Hausbank tatsächlich nicht mehr nötig, weil du hast ein Bankenprodukt mit einem Bankpricing dahinter in einem Embedded-Kontext drin. Und das ist für uns etwas, was sehr, sehr schön im Markt funktioniert. Wir haben jetzt die Kooperation seit einem Jahr mit der HVB zusammen und sind, also beide Seiten sind extrem glücklich. Und am Ende des Tages, wenn der Plattformkunde glücklich ist, ist die Plattform auch am Ende des Tages happy. Und das sehen wir auf den Plattformen, wo wir zum Beispiel auch mit der HVB unterwegs sind, sehr, sehr stark.
Aber das heißt, sie können sozusagen stärker flexibilisieren, je nach, ich würde jetzt mal sagen, Ticketgröße des Kredits und Risikoprofil, einfach attraktivere Konditionen anzubieten, als mit einem, wie du es gesagt hast, Cash Advance, wo es irgendwann keinen Match mehr gibt zwischen Kreditnehmer und des Produkts.
Ganz
genau. Um zusammenzufassen, das heißt, quasi retrospektiv kann man sagen, ihr habt über eine eigene Debt Facility mehr oder weniger ein Proof of Work aufgebaut, um dann zu sagen, hey, ihr habt es uns vielleicht nicht vor ein paar Jahren geglaubt, aber hier sind die Zahlen, let's talk, und seid jetzt stärker sozusagen in die Rolle reingewachsen oder seid reingewachsen, dass ihr dann, um das sozusagen nochmal aufzuschlüsseln, ihr seid dann quasi die Verbindungsstelle zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber, und das ist der Sweet Spot, wo ihr euch bewegt und jetzt, wie du auch angedeutet hast, deutlich stärker flexibilisieren kannst, je nach Vertical, je nach Ticketgrößen und.
Ja, genau. Also ich habe immer tatsächlich, ich schaue immer so ein bisschen, auch so ein bisschen in die Vergangenheit, ne? Und auch um so ein bisschen noch die Entwicklung besser auch zu erklären. Du hast es in der Vergangenheit, hattest du immer Banken, die kleine und mittlere Unternehmen finanziert haben.
Mhm.
Irgendwann kam die Ära von digitalen Finanzierern, die dann gesagt haben, hey, irgendwie die Banken machen es nicht so effizient und bedienen auch nur bestimmte Kundengruppen und so weiter. Und haben wir gesagt, okay, wir bieten jetzt über unsere, jetzt mal relativ einfach gesagt, über unsere Website auch die Möglichkeit, eine Finanzierung zu beantragen.
Ja? Mhm.
Und das sind so die digitalen alternativen Kreditgeber. Und die stoßen dann natürlich auch auf ihre Grenzen, weil sie ja dann sagen, okay, über Performance-Marketing und irgendwie Events können wir jetzt nicht sehr, sehr schnell wachsen. Das heißt, wir müssen natürlich dann irgendwie auf Partner zugehen. Ja? Und auf Partner zugehen heißt dann am Ende des Tages dann wirklich der nächste Schritt und zu sagen Embedded. Ja? Weil Embedded, der schöne Effekt, den du natürlich hast, ist, bist du einmal in der Plattform integriert, hast du rein theoretisch Zugang zu allen kleinen und mittleren Unternehmen, die auf dieser Plattform sind. Und das ist ja dieser schöne Multiplier, den du da drin hast. Und jetzt geht die Richtung in noch einen Schritt weiter. Und da kommen wir jetzt dann nochmal natürlich stärker auch nochmal ins Spiel, weil wir halt gesagt haben, wir sind eher der Orchestrator hinter dieser Kreditvergabe. Und die Idee ist, die Plattform hat eine Integration mit Banksware, hat eine Relationship, die sie am Ende des Tages managen muss, und einen Vertrag. Und wir haben im Hintergrund ein Panel von unterschiedlichen Finanzierern. Sei es ein alternativer Finanzierer oder sei es jetzt zum Beispiel auch eine Bank. Und aktuell haben wir ein Produkt mit der Ion Bank, die Banksware-Sofortfinanzierung, wie wir es nennen, von 1.000 Euro bis zu 250.000 Euro. Dann die HVB-Flex-Finanzierung für größere Tickets. Und dieses Jahr werden zwei weitere, beziehungsweise eventuell auch drei weitere Finanzierer dazukommen, um einfach noch weitere Optionen in der Kreditvergabe zu ermöglichen. Und unsere Vision ist es, für jeden Antrag, der am Ende des Tages über unsere Kanäle reinkommt, finden wir auch den richtigen oder die richtige Finanzierungsoption.
Interessant. Das heißt, wenn man jetzt Embedded, also wirklich ein Modewort, ich finde beim Lending-Bereich ist es sehr exemplarisch und funktioniert sehr gut.
Mhm.
Der Unterschied, den du auch gerade aufgemacht hast, in der Vergangenheit musstest du halt als Gastronomiebetreiber, Webshop-Betreiber, wie auch immer, du musstest dich selber auf die Suche machen, nach einem Kredit, und ihr seid sozusagen, wenn ich mich in mein Lieferando-Interface einlogge, habe ich halt direkt im Offering die Möglichkeit drinnen, mir unterschiedliche Finanzierungsprodukte zu holen.
Ganz genau.
Das ist quasi die Embedded-Geschichte dahinter.
Ganz genau.
Lass uns da mal, weil ich möchte jetzt gar keinen Deep Dive zu Embedded machen und Privatkreditfinanzierung, das könnten wir natürlich auch machen, ist spannend. Hatten wir aber gerade jetzt in jüngerer Vergangenheit, wo wir auch viel über Risikofaktoren gesprochen haben. Ich glaube, da habt ihr einfach auch nochmal andere Datenpunkte, hast du erwähnt, die euch anschaut, um zumindest auch in einem mittleren oder hohen Risikosegment entsprechend zu hedgen. Ich möchte viel lieber jetzt nochmal zu dir und deiner Rolle sprechen, Chief Commercial Officer. Das heißt, du bist am Ende des Tages mitunter federführend verantwortlich, dass neue Partner reinkommen. Jetzt haben wir gerade in der Einleitung gesagt, Lieferando war eigentlich euer erster Partner.
Ja, genau.
Und finde das ja sehr spannend. Gerade in Fintech Deutschland hat sich ja herauskristallisiert, dass es einen Trend gibt zu B2B oder B2B2C. Fintechs und weg aus dem Retail oder Direct-to-Consumer-Bereich, aber auch ich habe in einem Startup für Partnerships gearbeitet, was auf dem Papier super gut funktioniert und logisch ist, ist teilweise sehr, sehr schwer auf den Weg zu bringen. Hol uns mal ab, wie so eine ideale Partnerschaft aussieht, angebahnt wird, was war damals vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt für Lieferando, das auszuprobieren und wie kann man dann in die nächsten 2, 3, 5, ich glaube, ihr habt heute, korrigiere mich, so an die 50 Plattformpartner.
Genau.
Hol uns da mal ab, weil nur weil es auf dem Papier funktioniert, sitzt jetzt nicht jeder E-Commerce-Betreiber zu Hause und denkt sich, ich habe auf Banksware gewartet, um genau das zu nutzen. Und das möchte ich ein bisschen mit dir aufmachen heute. Mhm.
Ja, gerne. Ich glaube, wir haben, also ich für mich in meiner Rolle verantwortlich tatsächlich alles, was mehr oder weniger Market-Facing ist. Also von Partnerschaften wirklich aufsetzen, Business-Lobbying und bei uns mittlerweile natürlich auch viel mehr Partnerschaften auf beiden Seiten. Ne? Du hast zum einen die Plattformpartner, aber dann hast du natürlich auch auf der anderen Seite die Kreditgeber.
Ja. Ne?
Und die Partnerschaften müssen wir jetzt natürlich auch zunehmend auch natürlich auch aufsetzen. Aber unsere Idee, viele fragen uns dann manchmal auch, werdet ihr dann ein Marktplatz? Nein, das ist nicht die Idee. Wir brauchen tatsächlich nur ein Panel an guten Finanzierern, die entsprechend für unsere Plattformpartner am besten passen. Ja, das ist so wirklich mein oder unser Ziel. Und wir suchen zum Beispiel auch die Partner auch aus, bringen sie uns einen Uplift in Genehmigungsraten, in Laufzeiten, im Pricing, Produkttypes und so weiter und so fort. Und das schauen wir uns an. Ich glaube, die grundsätzliche Philosophie, die wir jetzt auch bei Banksware und auch in meinem Team haben, ist, wir setzen ja Partnerschaften auf. Wir verkaufen per se ja nicht. Klar ist da ein Verkaufsaspekt dabei, aber ich sage auch zu meinem Team, please don't oversell. Und das muss einfach wirklich auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein. Und eine Partnerschaft auf Augenhöhe kommt dann natürlich auch viel mit transparenter Kommunikation, offener Kommunikation, dass halt wirklich der Partner auf der anderen Seite weiß, okay, ich kann Banksware vertrauen, ich kann mich auf die Partnerschaft auch entsprechend einlassen. Das ist etwas, wo ich sehr, 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 sehr stark immer betone. Das ist uns sehr wichtig. Dementsprechend sind wir auch natürlich, wenn jetzt in Richtung Performance, unsere Performance geht. Es gibt Performance-Dashboards, die wir immer unseren Kunden zeigen. Die können ganz genau sehen, welche Kredite finanziert werden, welche nicht und so weiter und so fort. Damit wir einfach diese Transparenz schaffen. Wir geben denen natürlich auch immer mehr jetzt auch Auskunft über zum Beispiel die Kreditqualität. Also was für Kreditanträge bekommen wir rein? Welcher Qualität sind die denn eigentlich? Und dadurch können wir natürlich auch viel mehr Transparenz auch schaffen. Wie gut sind denn eigentlich unsere Kunden, die wir da haben? Ja, das wissen ja in der Regel viele nicht. Ich meine, jetzt so ein Marktplatz schaut natürlich immer sehr, sehr stark auf das Thema GMV, ja, wie viel wird da verkauft und so weiter und so fort. Und für uns ist dann natürlich auch nochmal wichtig, diesen Risikoaspekt da auch nochmal mit reinzubringen.
Darfst du sagen, was hier so Pi mal Daumen ist, wahrscheinlich sehr branchenabhängig, für eine Approval Rate habt für Kreditanfragen?
Ja, also ich sag mal, ich fange mal mit einem, ich sag mal ein schönes Beispiel.
Mach das.
wenn es fein ist. Ja, man muss sagen, tatsächlich im E-Commerce-Bereich siehst du halt schon sehr, sehr gute Approval Rates. So. Du siehst dann teilweise bis zu 60-70% Approval Rates, kommt natürlich auch immer auf Produkte an und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich auch gegebenenfalls auch die Phase, in der wir gerade so ein bisschen sind. Ne? Ich muss sagen, wir sehen jetzt natürlich auch aufgrund von Krisen auch nochmal wieder zunehmend schlechtere Kreditqualität, die bei uns entsprechend reinkommt. Dementsprechend ist es immer so ein bisschen ein kleiner Mix, würde ich sagen. Aber es gibt dann auch wieder Branchen, ne? Kann ich auch relativ offen sagen, Restaurant ist immer noch nach wie vor nicht einfach. Ja, und da sehen die Approval Rates jetzt dann auch nochmal ein bisschen anders aus, muss man einfach fairerweise sagen. Und es kommt sehr, sehr stark natürlich auch auf das Segment an. Ich bin jetzt, wir sind tatsächlich auch mal, gucken uns gerade so ein bisschen das Thema Handwerk mehr und mehr an. Mhm. Finden wir tatsächlich spannend aus der Perspektive, weil halt ein wiederkehrender Finanzierungsbedarf immer da ist. Neue Projekte vorzufinanzieren, Equipment Maschine kaufen, Maschine und so weiter. Wir schauen uns tatsächlich weniger Segmente an, wo du jetzt kein Wiederkehrbedarf ist. Ne? Unser Ziel ist jetzt nicht, eine Finanzierung zu vergeben und wir sehen uns wieder in 5-6 Jahren. Das ist, glaube ich, weniger ein Thema für uns, weil für uns macht es ja auch immer Spaß, wenn dieser Bedarf wiederkehrend ist. Und wenn wir auch natürlich auch Unternehmenswachstum dadurch auch entsprechend supporten können.
Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn wir den Antrag durchspielen? Mhm. Ihr seid sozusagen, du hast gerade gesagt, nicht Marktplatz, sondern ihr baut die Brücke zum Kreditgeber. Wer entscheidet am Ende des Tages, ob es ein Approval gibt oder nicht? Seid das ihr und die Bankpartner sagen, we trust you fully, und dann gibt es da sowas wie ein, sage ich mal, geschlossenes Banksware-Portfolio beim Bankpartner. Wie funktioniert da so ein bisschen die Riskaufteilung?
Ja, also ich meine, das Schöne in unserem Modell ist und die Art und Weise, wie wir es auch die letzten Jahre aufgebaut haben, ist, wir haben am Anfang natürlich die komplette Kreditinfrastruktur gebaut. Mhm. Ja, end-to-end vom Onboarding der KMU bis hin zur Kreditentscheidung und das alles rund um Loan Management und Loan Servicing. Also wirklich auch die Rückzahlungen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben die komplette Infrastruktur. Das erlaubt uns am Ende des Tages sowohl für eine Bank end-to-end alles aufzusetzen und auch zu machen, aber da auch wieder regulatorisch natürlich wieder ein Outsourcing und so weiter. Das heißt, zu Kosten von einem späteren Launch, muss man auch dazu sagen. Man muss aber dann noch wiederum gucken, okay, wie technisch oder wie gut ist die Tech-Infrastruktur der jeweiligen Bank. Und bei manchen ist es tatsächlich ja dann auch nochmal ein bisschen schwieriger, das aufzusetzen. Es gibt welche, da musst du mit SFTP-Servern arbeiten, da gibt es ja andere welche, da kannst du einfach mit einer ABI-Schnittstelle arbeiten. Und deswegen ist es sehr unterschiedlich. Was heißt es im Kern? Wir können mit Banken wirklich end-to-end alles abbilden. Das haben wir zum Beispiel auch mit der Ion Bank gemacht, ne, wo wir wirklich Onboarding, Kreditentscheidung, Loan Management und Servicing machen. Mit der HVB sieht es anders aus. Ne? Mit der HVB haben wir den Ansatz, wir machen wirklich das SME-Onboarding, capturen den Demand, sammeln alle Datenpunkte ein, die relevant sind, und fahren natürlich auch die komplette Analyse. Wir treffen nicht die finale Kreditentscheidung. Die finale Kreditentscheidung ist weiterhin bei der HVB. Ich sage immer, wir gehen bis zu 80-90% der Kreditentscheidung. Und zu der Last Mile überlassen wir dann unseren Kollegen und Kolleginnen von der HVB, weil sie am Ende des Tages natürlich auch im Risiko sind.
Genau.
Dementsprechend sind sie auch natürlich der Lender of Record. Deswegen ist dann die finale Kreditentscheidung bei denen und wir kriegen dann am Ende des Tages die Rückmeldung dann wieder zurückgespielt, approved, rejected, das ist das finale Offer und so weiter.
Genau. Interessant. Jetzt bin nämlich ich nochmal einmal abgebogen. Wir waren aber gerade bei Partnerschaften.
Yeah.
Nenn uns auch gerne nochmal so 3-4 exemplarische Partner, wo ihr gerade unterwegs seid, weil was mich interessieren würde, wie ihr euch den Markt gerade anschaut oder wie ihr sozusagen neue Targets, du meintest davor heute und Oversell, aber werdet ihr wahrscheinlich irgendwo einen klaren Demand sehen, der ist irgendwie anders gelagert in der Gastroindustrie, der ist anders gelagert im E-Commerce, der ist im Handwerk eigentlich anders gelagert. Das heißt, wie strukturiert ihr für euch den Markt und wie arbeitet ihr denn ab? Das würde mich interessieren.
Ja, am Ende haben wir ja rein theoretisch bei Banksware, wir werden immer als der Embedded Lender gesehen, aber am Ende des Tages haben wir ja 4 Distributionskanäle. Und natürlich haben wir ein Direktgeschäft. Wenn du auf banksware.com gehst, kannst du auch natürlich direkt einen Kreditantrag stellen. Mhm. Wir arbeiten noch mit Kreditvermittlern zusammen. Also das ist so unser Banksware for Brokers. Dann haben wir auch natürlich das Thema Banksware for Neobanks/Banks. Es gibt die Kooperation, ist ja auch bekannt, auch mit Tide zum Beispiel, mit Konto, mit Vivid. Und dann haben wir das ganze Thema, was wir nennen Banksware for Platforms. Und da geht es wirklich in die Richtung Marktplätze, Accounting Tools und so weiter und so fort. Dadurch, dass wir industrieagnostisch sind, bekommen wir natürlich Kreditanträge aus unterschiedlichen Branchen rein. Das erlaubt uns natürlich dann auch zu wissen, okay, welche Branche funktioniert und welche eher weniger. aus unterschiedlichen Perspektiven. Eine Perspektive ist natürlich die Kreditwürdigkeit, ne? Also wie ist denn, wie sind die Unternehmen in den einzelnen Branchen aufgestellt? Das ist natürlich ein Thema. Das andere ist, gibt es überhaupt Plattformen, wo diese kleinen und mittleren Unternehmen in den einzelnen Segmenten auch überhaupt unterwegs sind? Ne? Wir hatten uns auch vorhin kurz auch intern auch nochmal in Richtung Heilberufe unterhalten. Ne? Mhm. Heilberufe, das muss man sich auch relativ offen anschauen, ist natürlich spannend aus einer Kreditwürdigkeitsperspektive. Ne? Aber man kann sagen, was man will bezüglich dem größten Player in dem Markt, der Apobank, aber die machen einen guten Job in der Hinsicht, dass sie halt wirklich sowohl das privaten Themen als auch das Thema Kredit für die Arztpraxis auch sehr, sehr gut aufstellen, sind natürlich früh an den Unis, um entsprechend die Konten zur Verfügung zu stellen und so weiter. Aber was wir da halt natürlich auch sehen, die Plattformen per se gibt es gar nicht, wo wir irgendwie integriert sein könnten und da entsprechend eine Finanzierung anbieten. Und wenn es die Plattform gibt, nutzen es dann die Ärzte und Ärztinnen selber oder ist es eher die Buchhaltung? Weil am Ende des Tages die Buchhaltung, wenn sie das Finanzierungsangebot sieht, die wird eher weniger draufklicken oder sagen, hey, da kann man sich eine Finanzierung holen. Das sind so wirklich unterschiedliche Aspekte, die wir uns da in dem Zusammenhang anschauen, um dann für uns zu entscheiden, okay, wo geht der Wachstum dann entsprechend hin? Welche Branchen? Da hilft uns natürlich auch die Erfahrungen, die wir machen auf unterschiedlichen Plattformen. Dadurch, dass wir industrieagnostisch sind, können wir unterschiedliche Aspekte uns auch entsprechend anschauen und sagen, okay, der Fokus ist jetzt in dem Segment, lass uns da weiter wachsen.
Wart ihr von Anfang an industrieagnostisch?
Tatsächlich oder habt nicht. Das waren wir nicht von Anfang an. Von Anfang an waren wir eher, wir haben immer geguckt, wo sind denn Online-Businesses in Anführungszeichen. Mhm. Ja, und Online-Businesses aus zwei Gründen. Number one, du triffst auf eine, sagen wir mal, digital affinere Kundengruppe, die halt dann auch eine höhere Akzeptanz hat für einen digitalen Kredit. Und das ist eine. Und das andere ist halt natürlich die Datenvielfalt, die du da entsprechend auffinden kannst. Und dementsprechend kannst du natürlich mit Payment Service Providern zusammenarbeiten, du kannst mit einem Lieferando zusammenarbeiten, weil sie ja natürlich einen Teil von ihrem Geschäft dann auch online betreiben. Du kannst in dem Bereich E-Commerce arbeiten. Und dementsprechend waren wir da in der Hinsicht limitiert, was für uns tatsächlich, um unsere Erfahrungen zu sammeln, in den ersten Jahren gut war. Und dann haben wir uns dann natürlich entschieden, okay, wir müssen jetzt industrieagnostisch werden und dann entsprechend alle Branchen bedienen. Und dadurch, dass wir jetzt seit ein paar Jahren noch mehrere Branchen bedienen, haben wir dann natürlich in wirklich von Handwerk bis hin zu IT-Infrastruktur, E-Commerce, auch Heilberufe haben wir tatsächlich immer noch, die irgendwie bei uns landen. Ich frage mich immer, warum die bei uns landen, aber das ist ein anderes Thema. Haben wir wirklich extrem viele Industrien und Branchen, die wir bedienen können. Genau.
Und gab es mal in der Vergangenheit, wo ihr euch gedacht habt, boah, das ist eine Branche, die muss doch total gut funktionieren und dann irgendwie gar nicht abgehoben ist, wo ihr irgendwie, oder vice versa, wo ihr dachtet, ja komm, das probieren wir mal aus, aber keine Ahnung, ob das funktioniert oder ist es dann doch unüberraschender, als man denkt?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, als ich das Thema Handwerk, das liegt mir gerade so ein bisschen, also ich habe da so einen Blick drauf, weil ich würde es ehrlicherweise gerne cracken, ja? und da halt auch wirklich auch erfolgreich sein. Was mir halt so ein bisschen Mut macht, wenn ich jetzt zum Beispiel Handwerk uns grundsätzlich anschaue, es gibt immer mehr Plattformen, die aus dem Boden stampfen, die da in der Hinsicht dann auch mehr machen wollen. Wir haben tatsächlich auch ein, zwei Partner, da kann ich jetzt keine Namen nennen, aber weil es jetzt auch nicht öffentlich bekannt ist in dem Bereich.
Aber für die Zuschauer zu Hause, wir sprechen von sowas wie MyHammer oder ähnliches, wo ich mir jetzt einen Handwerker...
Es kann MyHammer sein, aber es kann auch ein Online-Shop von einem großen Handwerker oder von einem Equipment-Hersteller sein. Das geht auch. Okay. Also da sind wir tatsächlich relativ flexibel in der Hinsicht. Ich glaube, was mir Mut macht, sind natürlich, dass es immer mehr digitale Angebote im Handwerkerbereich gibt. Und wir sehen auch immer mehr Anfragen von Plattformen, die jetzt neu auf den Markt kommen, die sich wirklich dem Thema angenommen haben. Was mir auch nochmal Mut macht, ist, es wächst ja auch nochmal eine neue Generation an, ja, die natürlich auch nochmal digitaler sind und auch digitale Tools am Ende des Tages auch nutzen. Ja. Und das ist für uns key. Ja, ansonsten, klar, können wir, das machen wir auch. Ja? Wir gehen über Account Manager, über den Offline-Vertrieb, ne? Gehen wir auch. Aber wir merken...
Dort hast du wahrscheinlich nicht die Skaleneffekte, die du erreichen willst. Okay. Ganz genau. Jetzt sind wir eigentlich bei dem Thema, was ich vorhin meinte, am Papier macht die Lösung total Sinn, umzusetzen manchmal schwieriger. Also am Ende des Tages, ihr habt jemanden, der Geld braucht, ihr seid der, der das Geld vor die Tür stellt, Win-Win. Trotzdem kann ich mir jetzt vorstellen, so ein Deal passiert dann selten irgendwie nach einmal Kaffee trinken oder über Nacht.
I wish.
Ich weiß nicht, ob der passt, aber einer, der vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause noch präsent ist, weil es nicht so lange her ist, habt ihr, korrigier mich, mit Amazon einen Deal gelandet, wo man schon, ich als Außenstehender würde sagen, wahrscheinlich sowas wie ein Ritterschlag ist, wenn man quasi die E-Commerce-Plattform schlechthin onboardet. Ich weiß nicht, wie sehr du im Detail sprechen darfst oder wie gut sich's eignet, das durchzudeckeln, aber wenn du uns abholen kannst, wie kam der Kontakt, was waren Iterationen, was waren Fragen, die euch gestellt werden, mit wem muss man sprechen, ist es irgendwie im C-Level, sind es dann doch die Leute, die irgendwie im Risk-Bereich unterwegs sind, ist es eine Mischung aus dem, hol uns da mal so ein bisschen in den Maschinenraum, was es bedeutet, eine Partnerschaft auf den Weg zu bringen.
Ja, ja, sehr gerne, also vielleicht glaube ich auch an dem Beispiel Amazon kann man es glaube ich auch echt gut ausmachen. Man braucht auf jeden Fall Geduld. Und das ist auch, also Geduld, ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, den ersten Aufschlag hatten wir jetzt nicht mit dem Team, mit dem wir natürlich aktuell zusammenarbeiten, aber den ersten Aufschlag hatten wir, glaube ich, in Jahr 1, wo wir mit denen gesprochen haben. Da war es halt natürlich, ne, Berliner Fintech, gerade eben erst gestartet, können wir die auf unsere Seller loslassen und so weiter, ne? Dann ist es dann auch so ein bisschen in die Richtung, ja, let's talk.
Wenn ihr erwachsen seid.
So ganz genau. Und wir haben tatsächlich da in der Hinsicht auch, das klingt jetzt blöd, aber wir haben jetzt auch nicht locker gelassen. Ne? Wir waren dann tatsächlich immer mal wieder im Kontakt mit unterschiedlichen wirklich Personen auch in der Organisation. Und wir haben tatsächlich damals auf der Money 2020 dann den ersten guten Kontakt dann auch wirklich gehabt. Das war, glaube ich, in 23 oder 24. Da hatten wir auch wirklich den ersten guten Kontakt. Und ich muss sagen, ich bin ja immer wieder selber auch in London, weil auch unsere Investoren da sind. Und wir haben auch immer mal wieder, wie wir es intern nennen, immer eine kleine Roadshow, ne, wo wir immer Investoren auch entsprechend besuchen, die updaten, weil es ja natürlich auch wichtig ist, was so Investor Relations betrifft und auch Vorbereitung auf zukünftige Finanzierungsrunden. Und ich muss sagen, bei jedem Visit in London waren wir auch bei den Kolleginnen und Kollegen bei Amazon und haben halt wirklich denen immer Updates gegeben. Und ich glaube, der Breaking Point für uns tatsächlich war die Kooperation auch mit der HVB. Weil das für uns natürlich auch aus einer Perspektive auch kam, okay, Banksware has matured, they are now grown-ups, let me put it that way. Und du hast dann auch mit der Kooperation mit einer großen Bank, ja, natürlich auch da in der Hinsicht auch natürlich nochmal ein Reputationsbooster und Vertrauensboost. Das hat natürlich uns in den Gesprächen auch enorm geholfen. Und was wir halt auch natürlich strategisch, glaube ich, clever gemacht haben, wir sind halt mit einem Produkt reingegangen, das genau deren Need entsprochen hat. Ne? Eine Kreditlinie für größere Tickets, aber priced at the bank level. Und nicht priced at alternativer
mit einem großen Premium und überhaupt nicht passend zu
Zielgruppe. Ganz genau. Und das war tatsächlich für uns foot in the door. Und von dort aus haben wir dann auch gleich die Sofortfinanzierung mit auf die Plattform gebracht und so weiter. Und was wir jetzt auch merken, ne, wir sind von der Philosophie her und vom Setup her jetzt auch nicht so, das Ding ist live. Da passiert jetzt auch einiges an Volumen. wir lassen das jetzt so durchlaufen. Und wir sind da wirklich sehr, sehr eng dran.
Das wäre meine Frage, wo ich nämlich mal einhake. Das eine ist ja irgendwie dann mal was zu unterschreiben, gemeinsam essen zu gehen, einmal irgendwie das zu feiern, aber dann beginnt ja eigentlich erst die Arbeit. Wie schaut denn dann, du hast vorhin auch gesagt, don't oversell, oder du machst ja Partnerschaften, du verkaufst ja im ersten Schritt eigentlich gar nichts, sondern du bedienst, wenn er da ist, einen Bedarf. Aber wie schaut dann der Prozess bei euch aus? Kann jetzt Amazon sein, kann jemand anders sein, eine Partnerschaft ist live. Wie schaut sozusagen eine Ramp-up-Phase aus von euch oder von eurem Plattformpartner, um ihm zu sagen, hey, FYI, hier ist Banksware, wenn du einen Kredit brauchst, check it out.
Ja, total. Also ich glaube, wenn eine Plattform auch gewillt ist, da mit uns entsprechend sehr guten Plan aufzusetzen, haben wir tatsächlich immer den Ansatz, okay, lass uns mit einer Kleinkundengruppe erst anfangen und jetzt nicht direkt Zugang zu, um die 50.000 vielleicht Sellern jetzt irgendwie auf Amazon. Da gibt es ja auch diesen KMU-Report von den Kollegen und Kolleginnen dort. Und das wäre für uns der Killer gewesen, wenn wir da direkt anfangen mit 50.000 Sellern Zugang zu unseren Produkten zu geben. Deswegen haben wir das wirklich sequenced in Intervallen und haben immer wieder weiter erhöht die Anzahl der KMU oder Seller, die wirklich unser Angebot dann auch sehen können. Um halt über die Zeit und die Ramp-Up-Periode, die war tatsächlich in dem Fall gar nicht so lange. Ich glaube, wir sind so ungefähr im Oktober gestartet und dann ging das so einen Monat, eineinhalb. Und along the way haben wir halt wirklich immer wieder geguckt, dass auch alles smooth läuft, enhanced und so weiter und so fort.
Und kann man sich da vorstellen, gibt es da Benchmarks, wo dann Amazon da sitzt und sagt, puh, sollten wir aber schon noch dahin heben oder unsere Erwartungshaltung ist, dass dieses und jenes passiert, oder?
Das ist tatsächlich von Deal oder beziehungsweise von Partnerschaft zu Partnerschaft unterschiedlich. Mhm. Ja. Manche Partner sind sehr, sehr stark darauf bedacht, entsprechend Ziele, die im Vertrag natürlich auch irgendwie festgehalten werden, auch entsprechend zu erfüllen, was ich ja vollkommen natürlich auch verstehen kann. Manchmal dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis man auch die Ziele entsprechend auch erreicht.
Ziele heißt, wenn ich blöd nachfrage, dass dann wahrscheinlich ein gewisser
Genehmigungsraten, ganz klar, Genehmigungsraten, gutes Pricing und Kreditvolumen.
Ja.
Das ist so key. Das sind die Dinge. Für uns, als er natürlich, mit dem Ramp-Up ging es relativ schnell, weil wir sind nicht the new kids on the block. Ja? Dementsprechend war jetzt die Ramp-Up-Phase relativ kurz. Aber was wir sehr, sehr stark auch machen, wir haben mit unseren wirklich Key-Partnern, haben wir entweder ein Weekly oder Bi-Weekly Call. Wir haben auch ein Partnership-Management-Unit bei uns, wo wir wirklich diese Partnerschaften managen. Da ist es halt wichtig, je nach Größe, Wichtigkeit der jeweiligen Plattform, und dass wir entsprechend dann auch sehr, sehr eng dran sind. Ja? Weekly Calls, Bi-Weekly, Monthly und so weiter, dass wir halt wirklich mit denen sprechen. Was sind die Pain Points? Was können wir anders machen? Wie können wir vor allem, und das haben wir ganz, das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, was wir bei Banksware am Anfang extrem unterschätzt haben, war diese Produktaktivierung. Wir sind da, man kann sagen, vielleicht ein bisschen naiv rangegangen in der Hinsicht und haben gesagt, okay, wenn wir live sind, dann läuft das.
Dann läuft das.
Aber was wir jetzt sehr, sehr stark aufgebaut haben, auch im Marketing-Team, ist wirklich das Thema Partner-Marketing. Weil die Plattform an sich, die hatten ja, in der Regel haben die ja gar keine Berührungspunkte mit Finanzierung per se gehabt. Mhm. Die wussten gar nicht, wie kann ich das in einen E-Mail-Newsletter kommunizieren? Wie kann ich das in einem Banner, eine Push-Notification? All diese Dinge war viele natürlich nicht begriffen. Konnten da in dem Zusammenhang natürlich noch nicht viel mit anfangen. Und deswegen sind wir natürlich auch hergegangen und haben halt ein komplettes Marketing-Playbook aufgesetzt. Also was heißt denn Banner, Push-Notification, Webinare, dann die Aktivierung vom Vertriebsteam, die zu trainieren, die denen auch wirklich Triggerpunkte mitzugeben. Hey, wann macht es Sinn, so ein Finanzierungsangebot mal zu platzieren? Und all die ganzen Themen. Das heißt, wir bedienen aktuell alle Kommunikationskanäle, die eine jeweilige Plattform hat, bringen da entsprechend auch unsere Expertise mit.
Wie viel Education müsst ihr machen? Weil ich nehme mal an, auf der Gegenseite sitzt ja immer ein Unternehmer, aber im Zweifel hat er gerade irgendwie auch weniger Ahnung von Finanzen, als er vielleicht haben sollte, weil er halt eher auf sein Produkt, auf seinen Launch, was auch immer, fokussiert ist.
Ja.
Oder wie easy fällt sozusagen der Drop, dass man sagt, okay, Banks wäre Kredit, I got it. Also grundsätzlich, wenn du mir das irgendwie servierst, funktioniert das auch.
Ja, ich glaube, wie immer in dem Marketingbereich, was wir halt auch gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir brauchen mehrere Touchpoints. Du wirst jetzt nicht einen Newsletter verschicken und dann tausende Applications erwarten können. Ja. Also es braucht einfach mehrere Touchpoints. Was wir vor allem am Anfang sehr, sehr gerne machen, ist, wir fangen in der Regel an mit einem Newsletter, Banksware vorstellen, hey, neuer Partner, Konfinanzierung und so weiter. Und dann hast du so eine gewisse kleinere Awareness geschaffen. Ne? Und dann im nächsten Schritt gehst dann her und hast eventuell einen Banner in dem Dashboard drin.
Ja.
Und dann siehst du wieder das Banksware-Angebot. Ne? Und man muss halt auch sagen, das wird halt auch immer unterschätzt, es ist ja am Ende des Tages, man unterzeichnet einen Kreditvertrag auf eine bestimmte Summe. Ja. Du wachst jetzt nicht in der Früh auf und sagst, ich brauche einen Kredit. Ja, das braucht einen gewissen Reifeprozess auch bei den KMU, um dann wirklich zur Entscheidung zu kommen, okay, ich brauche eine Finanzierung. Klar gibt es dann auch welche, die sich davor informiert haben und sagen, Hände dringend nach einer Finanzierung suchen. Die gibt es auch. Aber
oder du brauchst sie irgendwann und davor gab es dann eben so die 5, 6, 7 Touchpoints und dann kommst du drauf, hey, da war doch was.
Ganz genau.
Was mich interessieren würde, ich weiß nicht, ob das eure Historie widerspiegelt, aber meine These wäre jetzt zu Beginn, auch wenn du sagst, ihr seid matured, ihr seid größer geworden, ich glaube, Amazon steht für sich, habt ihr wahrscheinlich mit kleineren Partnern, die hatten wahrscheinlich zu Beginn wahrscheinlich auch kein Konkurrenzprodukt auf der Plattform. Ich kann mir vorstellen, je größer die Plattformen werden, dass es da wahrscheinlich schon Kreditlösungen lose integriert, besser integriert, in irgendeiner Art und Weise schon bestehen. Welche neue Herausforderungen kommen da hinzu? Weil ich glaube, was wir beide auch gut wissen, oft reicht ein gutes Produkt nicht, um ein Running System sozusagen auszutauschen, weil mit jeder neuen Integration macht man sich angreifbar, es kann schiefgehen und am Ende des Tages, es kostet Kapazitäten. Wie hat sich das vielleicht für euch auch verändert, A, im Sales Cycle und B, für eure Argumentationslinie, quasi, wenn ihr etwas ersetzen müsst? Und bei Amazon, glaube ich, gab es ja was zu ersetzen, wenn man das sagen darf.
ich glaube grundsätzlich, das Embedded-Landing-Thema wird immer spannender. Das merken wir, dass wir kriegen immer mehr Anfragen rein. Die Kunden sind deutlich offener als am Anfang, Kreditprodukte überhaupt anzubieten und so weiter. Man muss halt auch sagen, wir haben in Deutschland auch immer so ein Thema mit Kredit. Ja, es ist immer so ein bisschen, Kredit, weiß ich nicht, ich überschulde mich dann und so weiter. Wir sind ja auch auf der Konsumentenseite auch ein bisschen kritischer, was das betrifft. Klar, bei Now Pay Later, keiner merkt, dass es wirklich am Ende des Tages ja auch ein Mini-Kredit ist. Es fühlt sich nicht so an, weil es eine Checkout-Lösung ist. So.
Auch ein deutsches Phänomen, witzigerweise,
Ja, genau. Und wir merken das, ne? Wenn wir jetzt in die UK gucken, dann sprichst du mit einem E-Commerce-Händler, der wird dir erzählen, wie toll das war, dass er eine Finanzierung bekommen hat und sein Business so wie sein Business gewachsen ist. Ja. Wohingegen wird dir natürlich ein deutscher Unternehmer oder deutsche Unternehmerin dir dann einfach sagen, ja, wir haben es organisch bis dahin geschafft. Die sind da drauf stolz. Weißt du? Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr unterschiedlich, vom Mindset her total unterschiedlich. Aber ja, zu deiner Frage nochmal zurückzukommen. Ich glaube, jetzt nichts Neues, aber die Ansprüche der Plattform werden immer größer, je größer die Plattform auch entsprechend werden. Uns haben natürlich die kleinen Plattformen enorm geholfen, um dort auch eine gewisse Experience auch zu sammeln. Das hat sehr geholfen. Und ansonsten für uns natürlich, wir werden auch anders wahrgenommen von größeren Plattformen. Ne? Das hilft da natürlich, die Kooperation mit der HVB, wie wir uns auch im Markt etabliert haben und so weiter. Ich war tatsächlich letztens auch bei einer kleinen Anekdote an der Stelle, bei einer Unternehmensberatung, weil wir da jedenfalls auch gemeinsam eine Studie schreiben wollen zu dem Thema Embedded Landing. Und da fiel ein Satz wie, ihr seid ja mittlerweile ein etablierter Player. Ey. Das hat mich so stolz gemacht. Ey, wirklich, das war so schön, das zu hören, dass du halt wirklich auch so wahrgenommen wirst von draußen. Weil du selber, weil natürlich, wenn du Maschinenraum bist und viel machst, dann denkst du ja...
Siehst du immer das, was noch gehen könnte oder was besser funktionieren könnte.
Ja, genau. Und so auch natürlich auch die ganzen Wehwehchen. Es ist ja nicht immer, nach außen scheint es ja immer, ey, das läuft super und alles happy und so weiter. Klar, wir haben auch unsere Themen, wir haben auch Ressourcenengpässe und so weiter und so fort. All die Probleme, die, glaube ich, viele damit draußen auch mit dealen müssen. Aber das war wirklich schön zu hören, dass wir da auch so wahrgenommen werden. Und das war auch, glaube ich, ich habe es dann, glaube ich, auch nochmal bei uns im Team auch gesagt, um natürlich auch so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, ey, we seem to be someone out there. Ja? Das hat mich persönlich sehr, sehr glücklich gemacht und auch stolz gemacht. Um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich meine, wir sehen ja natürlich das Phänomen hier und da, dass einige Plattformen auch eine bestehende Beziehung haben, ne, zu einem anderen Embedded Learning-Anbieter. Ist für uns komplett fein, weil wir ganz genau wissen, ich für mich oder auch mein Team, wir kennen den Markt sehr gut. Wir wissen ganz genau, wer wo jeder seine Stärken hat und seine Schwächen hat. Und um auch natürlich auch nochmal auf das zum Beispiel auch auf das Amazon-Thema zu kommen. Ja, da wussten wir auch ganz genau, wo unsere Stärken liegen. Wir haben halt sehr, sehr darauf gepocht, dass wir komplementär sind. Mhm. Wir erweitern das Programm und wir können Uplift liefern in Genehmigungsraten, Seller, die wir bedienen können und so weiter und so fort.
Schnelligkeit wahrscheinlich.
Schnelligkeit auch, ne? Und dadurch kommen wir tatsächlich auch, wenn eine Plattform schon eine bestehende Beziehung hat, ist es trotzdem weiterhin kein Thema, dass wir zusätzlich noch dazukommen mit unseren weiteren Produkten. Und um auf den Anfang unseres Podcasts nochmal zurückzukommen, Orchestrierung. Das, was wir ja anbieten wollen mit unserem Orchestration Layer, ist ja genau das. Wir wollen natürlich nicht, dass jetzt eine Plattform hergehen muss und eine Beziehung zu 10, 5 Ländern aufbaut, sondern eine Beziehung zu uns und wir bringen die entsprechenden Kreditgeber im Hintergrund.
Portfolio.
Ja. Und das ist eigentlich so the magic of Orchestration, was wir mit reinbringen.
Das ist schön, dass du mir eigentlich meine Moderationsaufgabe abnimmst, Bogen zu spannen, weil ich hätte jetzt noch zwei Fragen. Bedeutet das auf der einen Seite, jetzt ist der Name, glaube ich, jetzt zum 10. Mal gefallen, aber ich nehme nochmal, Amazon ist eine Hausnummer. Bedeutet das für euch jetzt in der Go-to-Market-Strategie oder auf gut Deutsch, die Unternehmen, die ihr targetet, die ihr euch anguckt, mit denen ihr gerne kooperieren wollt, dass ihr damit auch jetzt auf einem anderen Level operiert, dass ihr vielleicht kleinere Plattformen außen vor lässt? Was ist da so ein bisschen euer Zielbild, ein Sweet Spot an Leuten, wo ihr sagt, das wollen wir mitnehmen, das ist vielleicht zu klein, da bräuchte es dann vielleicht sowas wie ein zweites Banks, weil das sich nochmal nach unten spezialisiert, oder sagt ihr, nee, wir machen grundsätzlich alles, wie ist da so ein bisschen eure Entscheidung?
Ja, also ich glaube, wir müssen uns tatsächlich, ist es eine strategische, rein strategische Entscheidung, wir schauen uns wirklich jede mögliche Opportunität, die jetzt reinkommt oder die wir jetzt selber auch mit reinbringen.
Kommt viel inbound schon? Also das ist ja auch, wenn man einen Namen hat.
Also ich glaube, das liegt da zu großen Teilen auch an der überragenden Arbeit von unserem Marketing-Team, was jetzt auch rausgeht in, sei es auf Social Media, spread the word about Banksware, spread what we are doing. Dann auch so in Richtung, ne, ich habe dir auch erwähnt, jetzt auch in die Richtung Studie gemeinsam schreiben, Thought Leadership, all das, Blogs. Das hilft enorm. Dadurch, dass wir natürlich auch nochmal ein bisschen anders wahrgenommen werden, das ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. Das ist dann nicht mehr so, ja, Berliner Fintech, die basteln da was zusammen, sondern etablierter, wenn ich das jetzt auch mal sagen darf an der Stelle. Und dementsprechend haben wir da auch, das fasziniert mich immer wieder, aber wöchentlich Inbound Requests, die bei uns reinkommen. Und dann schauen wir uns das Team im Team an und sagen, hey, ist es eine Industrie, die wir uns gerne mal anschauen wollen? Ist es für uns spannend, auch wenn die Plattform klein ist? Oder sagen wir, okay, das ist nochmal eine E-Commerce-Plattform und da will ich auch wirklich niemandem zu nahe zu treten. Aber da haben wir unsere Erfahrungen gemacht, wissen ganz genau, wie es abläuft. Und da brauchst du schon auch eine kritische Anzahl an kleinen, mittleren Unternehmen, dass es dann auch für beide Seiten Spaß macht. Und wir haben ja auch unterschiedliche Integrationsmodelle. Ne? Man muss jetzt nicht den Weg voll embedded gehen und so weiter. Man kann auch klein anfangen und das entsprechend auch aufsetzen mit wenig Aufwand für beide Seiten. Aber es ist am Ende des Tages dann, wir schauen uns den Case an, dann ist es eine strategische Entscheidung, ja, ob wir das dann gegebenenfalls machen. Oder dann relativ offen und da auch wieder zu dem Thema, ne, was ist die Partnerschaftsphilosophie, offen und transparent dann auch zu sagen, ey, Guys, da muss noch ein bisschen mehr an Kunden reinkommen, weil die Penetration Rate ist bei XYZ. Ja. dann wissen die halt auch, wo sie stehen. Ja, dann wissen sie halt auch, ja, okay, die haben keine Lust, mit uns zusammenzuarbeiten. Nee, es ist basierend auf unseren Erfahrungen, die wir mit der Plattform dann entsprechend noch teilen, damit sie es auch für sich selber auch einordnen können. Ja, und deswegen, also 0,0 irgendwas mit Arroganz oder Ähnlichem zu tun, das ist ganz, ganz schlimm. Das, da auf der Ebene sind wir überhaupt nicht, sondern eher wirklich mit Augenhöhe, auf Augenhöhe mit den Leuten kommunizieren.
Das und ist Benchmarking, das ihr einfach gesammelt habt.
Ganz genau.
Jetzt könnte ich ja sagen, simpel ist gar nichts, aber ich könnte jetzt sagen, okay, ich sitze mal in eurem Strategie-Meeting und sage, okay, ich könnte mir neue Verticals anschauen. Ja. Das funktioniert und da gibt es noch ein paar und ich sammle die alle ein. Mhm. Ich könnte sagen, ich möchte mich regional ausdehnen oder mehr auf Multinationals zugehen, um sozusagen zu wachsen. Okay. Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, du hast gesagt, Orchestration zu Beginn, im Anfang, dass ihr Orchestration macht, das heißt, viele Produkte über unterschiedliche Partner auch wieder anbinden zu können. Endet es bei Kredite? Das habe ich mir gefragt. Ihr habt so viele spannende Plattformen und Kredit ist eine Sache, aber was ja mittlerweile auch ein Novum ist, Businessbanken geben mittlerweile Zinsen. Ihr könntet ja auch, weiß ich nicht, ihr könntet ja auch quasi ein Tagesgeldkonto für Unternehmen irgendwann rauskloppen oder andere Sachen. Ihr habt ja die Touchpoints, ihr kennt die Leute.
Ja.
Ist das was, worüber ihr schon nachdenkt oder was ihr kategorisch ausschließt?
Also ich würde es tatsächlich jetzt nicht kategorisch ausschließen. Aber unser Growth kommt oder beziehungsweise wird in den nächsten Jahren wirklich in Richtung Orchestration Layer weiter ausbauen. Das wirklich auch auszubauen, wie wir uns das end-to-end auch vorstellen.
Das heißt, noch breiteres Kreditportfolio.
Ganz genau. Auch da wieder, ne? Kein Marktplatz, ganz wichtig. Ne? Es muss halt für uns...
Was stört dich an dem Begriff Marktplatz?
Ja, weil Marktplatz ist am Ende des Tages und wenn jetzt auch Zuhörer und Zuhörerinnen da sind, die jetzt wirklich einen Kreditmarktplatz betreiben, das ist wirklich no front. Aber Marktplatz ist am Ende des Tages, du gehst als KMU auf den Marktplatz und siehst unterschiedliche Kreditangebote und klickst drauf und du wirst weitergeleitet irgendwo hin oder es kommt vielleicht ein Kreditvermittler dazwischen, der dir dann irgendwie bei der Antragstellung hilft. That's not our case. Wir sind integriert. Das muss tatsächlich, ein Kreditantrag muss im Self-Service passieren. Ja. Mhm. Der Kunde sieht das Angebot oder ein KMU sieht das Angebot, klickt drauf, geht durch die Antragsstrecke, die in der Regel auch schön vorbefüllt ist, basierend auf den Plattformdaten, die es schon so gibt, muss eventuell noch ein paar andere weitere Angaben machen und dadurch, das ist Embedded Lending, that's the magic.
Ja. Okay.
Und ein Marktplatz ist am Ende des Tages, hat auch nicht diese End-to-End-Infrastruktur, die wir gebaut haben. Ja, also diese Kreditinfrastruktur, was ich vorhin auch erwähnt habe. Oder auch eine tiefergehende Kooperation mit einer Bank, sondern das ist halt einfach, du hast eine Kooperation mit der Bank, auf der anderen Seite ist ein Relationship Manager, dem schickst du halt einen Case rüber.
Quasi von der Analogie, wenn ich auf Check24 eine günstige Reiseversicherung suche. Ne?
Zum Beispiel.
So, das macht ihr nicht. Okay.
Ganz genau. Jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen, weitere Produkte würde ich nicht ausschließen, aber unser Wachstum wird auf jeden Fall in Richtung eher getrieben sein von Expansion und Expansion in andere Länder. Einmal Orchestration Layer, das wirklich end-to-end so ausbauen, wie wir es haben wollen, und dann die Expansion in andere Länder.
Okay, also neue Produkte nicht ausgeschlossen. Das heißt, vielleicht verändert sich auch Banks in den Jahren nochmal. Du hast aber gesagt, unmittelbar jetzt auf jeden Fall Kredit, Orchestrierung, besseres Angebot und neue Märkte. Da bin ich natürlich immer hellhörig. Welche Märkte schaut ihr euch gerade konkret an oder habt ihr so ein bisschen auch für nächstes Jahr oder für die kommenden Jahre auf der Platte? Du hast Money 2020 angesprochen, USA ist nicht ganz unwesentlich. Was sind da eure Ambitionen auf der Weltkugel?
Ja, ich glaube, ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, nicht viel zu weg, also viel vorwegzunehmen, aber grundsätzlich, ich glaube, das Thema Europa ist ein bisschen fragmentiert, was so den Kreditmarkt betrifft, aber es gibt trotzdem enorm viele spannende Länder wie jetzt Italien oder Spanien bezüglich dem Thema Finanzierung. Wir schauen uns tatsächlich sehr, sehr gerade intensiv auch den US- und den UK-Markt an, weil wir den auch spannend finden als Orchestration-Layer bzw. Orchestration-Embedded-Länder. Ja? Da macht es deutlich mehr Sinn, weil wir brauchen jetzt nicht mit dem 10. Merchant Cash Advance Produkt in den Markt reinzugehen, um ehrlich zu sein mit dir. Genau, und das sind so die Märkte, die wir entspannt finden. USA ist natürlich der größte Kreditmarkt. Ja, den schaut man sich immer an.
Aber auch super fragmentiert, oder, USA?
Ich glaube, eine Sache darf man in dem Zusammenhang, ja, es ist fragmentiert, aber was man da auch in dem Zusammenhang nicht vergessen darf, wir sind ja der Orchestration-Layer. die Länder haben die Lizenz in der Regel. Also die Kreditgeber haben ja die Lizenz in der Regel. Das einzige Thema ist nur, in Deutschland ist halt die Kreditvermittler, oder in Europa ist dann, also musst du halt überall eine Kreditvermittlerlizenz und also spezielle Auflagen und so weiter und so fort. Aus der Hinsicht ist es dann nochmal fragmentierter. Aber dadurch, dass wir zum Beispiel, wenn angenommen jetzt USA, haben wir unterschiedliche Kreditgeber im Hintergrund und wir brauchen halt am Ende des Tages nur eine Broker-License und that's it. Und das macht es halt dann doch einfacher.
Ich bleib gespannt. Gerade USA habe ich ja persönlich einen großen Faible. Haben ja wenige deutsche Fintechs tatsächlich erfolgreich geschafft. Mir fällt Raisin ein. Pliant hat gerade den Sprung rüber gewagt. Ja. Wenn ihr das macht, haltet mich auf dem Laufenden. Ich komme gerne auf die Office-Warming-Party dann in den Sehr USA gerne. Vorbei, ohne jetzt wirklich was vorzugreifen. Ich drücke euch die Daumen. Und ich glaube, zum Abschluss, Mandja, ich danke dir nochmal für deine Zeit. War ein richtig tolles Gespräch und danke auch, dass du uns da und dort wirklich mal Einblick in den Maschinenraum gegeben hast, dass man sonst nicht so mitbekommt und auch mal offen geschildert hast, wie die Prozesse ablaufen, auch wie mühsam es manchmal ist und wie die Prozesse sozusagen nach dem Signing ausschauen. Ich hatte viel Spaß und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause auch. Ich sage schon mal Tschüss und wie so oft, Mandja, meinen Gästen gehört immer das Schlusswort, deswegen feel free, hier nochmal alles loswerden, was hier noch nicht reingepasst hat oder nochmal ein Statement an unsere Zuhörerinnen, dass du loswerden möchtest.
Am Ende des Tages wirklich vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt auch schon auf das verlängerte Wochenende mit dem 1. Mai hier in Berlin. Das wird, glaube ich, nochmal eine spaßige Angelegenheit und ja, viel Spaß beim Zuhören. Danke.
Wir sagen danke. Bis bald.